Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rocketing Healthcare Podcasts. Heute habe ich die Kim von Like Minded zu Gast. Herzlich willkommen, Kim.
Hi, Matthias. Freut mich, heute dabei zu sein.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Stell dich doch vielleicht einfach zu Beginn mal vor, damit die Zuhörer und Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben, was dich ausmacht, auch gerne außerhalb deines beruflichen Kontextes.
Ja, klar, gerne. Ich bin, wie du schon sagtest, Mitgründerin von Like Minded und vom Hintergrund her selbst Psychologin. Und Like Minded ist eben ein Unternehmen für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Das hat definitiv was mit meinem Hintergrund zu tun. Und wir machen jetzt Like Minded seit knapp 4 Jahren. Und was man ansonsten noch über mich wissen sollte, vielleicht auch außerhalb des Arbeitsplatzes, ist, dass ich, glaube ich, grundsätzlich einfach auch sehr, sehr gerne Zeit mit meinen Freunden verbringe, viel tanze. Das kann man in Berlin besonders gut. Und kleiner Fun-Fact über mich selbst, ich habe eine Zwillingsschwester, bin es daher seit jeher gewohnt, nicht alleine zu sein, aber zum anderen auch immer zu teilen oder sich auch mal durchzusetzen, wenn es sein muss.
Okay, ja, das ist schon mal spannend. Das gibt aber dir ja die Möglichkeit, als Gründerin in dem stressigen Alltag deine Schwester dann vorzuschicken und du gehst tanzen. Na?
Genau, das machen wir ab und zu so.
Gut, wunderbar.
Leider sehen wir uns nicht ähnlich genug dafür.
Okay, alles klar. Ja, nee, super, aber spannende Einleitung, spannende Geschichte. Ich denke, das ist sicherlich für viele auch nicht, die mit dir zu tun hatten oder das jetzt hören. Ist ja auch nicht alltäglich am Ende des Tages und eine schöne Geschichte, um zu starten. Ja, du hattest gerade schon so ein bisschen ausgeholt, wo du herkommst, was ihr macht, gehen wir vielleicht später nochmal ein. Aber tatsächlich, jetzt hast du gesagt, jetzt seid ihr seit 4 Jahren am Start mit Like Minded. Erklär vielleicht einfach mal, du hast ja auch schon verschiedene andere berufliche Stationen vorher gehabt. Und was war dann der Punkt für dich dann irgendwann zu sagen, eben vor vielleicht ein bisschen mehr wie 4 Jahren, hey, ich gründe jetzt zusammen mit eben deinen Co-Gründern Like Minded. Was war der Impuls? Gab es irgendein besonderes Erlebnis in dem Kontext?
Ja, definitiv. Also da vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe ja schon gesagt, ich bin eben studierte Psychologin und habe neben meinem damaligen Studium im Bachelor schon eine Coaching-Ausbildung gemacht und mich auch schon selbstständig gemacht, neben dem Master als psychologischer Coach. Und habe eine ganze Zeit lang geglaubt, dass das meine Zukunft sein wird und dass ich als Psychologin, als Coach, ja, Menschen berate, unterstütze darin, mehr aus ihrem Leben rauszuholen und gar nicht erst in mentale Krisen zu laufen. Und ich habe auf dem Weg aber auch viele, ich sag mal, berufliche Stationen in verschiedensten Unternehmen mitgenommen. Wirklich von Corporate wie BMW über Unternehmensberatung bis hin zu Startups. Und habe in dem Kontext immer mehr gemerkt, das Thema mentale Gesundheit und psychische Belastungen ist immer noch komplett unterrepräsentiert. Ich hatte immer wieder Menschen auch in meinen Coachings vor mir sitzen, die mir gesagt haben mit 50, 55 Jahren, hey Kim, weißt du, wenn ich das vor 20 Jahren gewusst hätte. Und das war irgendwann für mich fast schon erdrückend oder frustrierend, weil ich dachte, wie kann es denn sein, dass wir so wenig Education über dieses Thema psychische Gesundheit haben? Und dann auch an den Arbeitsplätzen, an denen ich so war, immer mehr gemerkt habe, irgendwie wird dieses Thema komplett ignoriert und nicht ernst genommen. Und wir reden da weder drüber, noch gibt es irgendeine Art von Unterstützung. Und ich habe dann erst angefangen, in den Unternehmen, in denen ich war, selbst so Initiativen aufzubauen, Mental Health Committees und so weiter. Aber habe natürlich gemerkt, das hat einfach nicht den Impact, den ich mir wünsche und auch bekommt noch nicht die Aufmerksamkeit, die es haben sollte. Und das war dann für mich der entscheidende Moment, an dem ich gesagt habe, als Einzelperson werde ich jetzt hier nicht die Welt verändern können. Also muss ich mir überlegen, wie kann man das Thema skalierbar machen? Wie kann man etwas aufbauen, das viel, viel mehr Menschen viel früher Unterstützung an die Hand gibt und überhaupt auch erstmal über dieses Thema aufklärt? Und da ich ja, wie gesagt, auch Startup-Erfahrung gesammelt habe, war dann für mich doch naheliegend, da ein Digitalunternehmen draus zu machen, um eben das Thema skalierbarer anzubieten.
Ja, spannende Einblicke, vor allem wenn man so ein bisschen zurückdenkt, 4 Jahre, ein digitales Unternehmen. Zu dem Zeitpunkt war ja kurz vor Corona, vor der Pandemie, da war das ja noch nicht so, wie soll man sagen, landläufige Gegebenheit, digital. Da war das, ne, da war das sicherlich immer noch so ein bisschen mit Skepsis behaftet. Da gehe ich mal davon aus, das war sicherlich dann auch der richtige Zeitpunkt, unbewusst, ne, das dann auch hochzuziehen. Jetzt hast du schon ganz, ganz viel ausgeholt und gut, ich hätte es ja, wenn ich jetzt so ein bisschen die Ausführung aufgreife, sicherlich auch in den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement ja verschlagen können, weil du hast ja was Ähnliches gemacht in dem Kontext, so habe ich es gerade wahrgenommen. Aber jetzt hast du eben deine Motivation dargelegt, jetzt vielleicht auch nochmal da reinzugehen. Also wir hatten jetzt auch über Like-Minded schon gesprochen. Erklär nochmal ganz genau den Zuhörern und Zuhörern, was ihr macht, wie das aufgebaut ist und welches Problem ihr in Anführungszeichen adressiert und an wen.
Ja, also Like-Minded ist letztlich eine digitale Plattform, die derzeit eben Mitarbeitenden ganz einfachen Zugang zu psychologischen Unterstützungsformaten gibt. Und das kann man sich vorstellen von wirklich unterschiedlichsten Leveln der Intensität, von digitalen Inhalten, in denen ich mich erstmal aufklären und weiterbilden kann, was bedeutet überhaupt Stress, was bedeutet Burnout, was bedeutet es in Konflikten emotional oder nicht so emotional umgehen zu können. Ja, also all diese Themen wirklich ganz niedrigschwellig aufbereitet in digitalen Inhalten bis hin zu, ich sage jetzt mal, intensiveren Unterstützungsformaten, wie zum Beispiel Kleingruppenformaten, Großgruppenformaten, in denen ich wirklich in einen Austausch mit anderen gehen kann und mich zu einem bestimmten Thema wirklich weiterentwickeln kann, bis hin zu wirklich Einzelgesprächen mit Psychologen. Und hier unterscheiden wir auch zwischen Psychologen, die einen Bachelor-Master haben und danach zum Beispiel Coach geworden sind, oder auch psychologischen Psychotherapeuten, also wirklich Experten für klinische Thematiken. Und somit haben wir auf unserer Plattform alle Level der Intensität, sage ich jetzt mal, abgedeckt. Und unser Ziel ist letztlich, den größten Impact auf das Individuum zu haben. Und das können wir nur sicherstellen, indem wir die Person da abholen, wo sie gerade sind. Und dazu machen wir zum Beispiel auch immer ein Assessment zu Beginn, um herauszufinden, wo steht die Person, was ist das Erfahrungslevel, was ist das Thema, sprechen wir hier schon von Symptomen oder nicht, und bieten dann eben personalisiert Unterstützungsformate an. Und vielleicht auch noch ganz kurz dazu, warum machen wir das über den Arbeitgeber? Erstmal unsere Hypothese selbst ist, dass wir der Meinung sind, Arbeit nimmt einen so großen Anteil in unserem Leben mittlerweile ein. Ja, für viele von uns 70, 80%, teilweise mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber es nimmt einfach einen großen Stellenwert ein. Und wir können nicht diesen Teil einfach ausblenden und sagen, das hat nichts mit unserer Gesundheit und unserer psychischen Gesundheit zu tun. Wir können auch nicht einfach unsere Emotionen zu Hause lassen. Also sind wir der Meinung, dass mentale Gesundheit einfach am Arbeitsplatz verankert sein muss und da genauso Gehör findet wie überall sonst und wie im Privatleben, und dass eben Arbeitgeber auch die Verantwortung haben, in dieses Thema mit rein zu investieren. Vor allem dann, wenn sie ja von all ihren Leuten erwarten, dass jeder 100% bringen kann. Und dafür brauchen wir halt auch eine gewisse Art von Training, Education und Unterstützung. Und deswegen haben wir uns entschieden, über den Arbeitgeberweg auch zu gehen und können damit viel, viel mehr Menschen erreichen, weil im B2C-Markt könnten sich viele unser Angebot wahrscheinlich gar nicht leisten.
Okay, ja, okay. Also Zielgruppe ist klar, B2B-Firmen, Corporates. Jetzt werden sich sicherlich viele, die den Podcast hören, auch dann die Frage stellen, und da stellen sich ja viele Gründerinnen und Gründer am Anfang, wenn sie in die Healthcare, sag ich mal, Szene einsteigen und dort gründen im Gesundheitsmarkt, welche Regulationswege gehe ich, ne? Und jetzt hast du gesagt, ihr habt eine digitale Lösung. Da war vielleicht sicher, oder war das am Anfang ein Thema zu sagen, okay, wir schauen uns diese verschiedenen Baustellen an, wie Prävention, also Leitfadenprävention, ihr geht in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement, liegt ja nahe mit der Zielgruppe, oder werdet ihr ja doch eine DiGA, ne, eins, also dieses DiGA-Thema. Wie habt ihr das für euch glatt gezogen? Und was waren so Entscheidungsgründe, dann zu sagen, okay, wir haben uns dafür entschieden und warum?
Ja. Wir waren zunächst, haben wir uns genau diese Frage gestellt, und wir sind sogar im allerersten Jahr ganz kurz im B2C-Markt gewesen, weil wir wissen wollten, wie kommt das im B2C-Markt an und wird das angenommen und was ist der Bedarf. Und da haben wir vor allem gemerkt, die meisten haben nicht die finanziellen Mittel, um sich solche Services und Leistungen zu finanzieren, und einige wollen sich die vielleicht auch einfach nicht selbst leisten. weil sie es gewohnt sind, dass natürlich auch meistens die Kasse bei Healthcare-Lösungen und Services unterstützt. Und dann standen wir wirklich genau vor dieser Frage, gehen wir jetzt in die Richtung Kassenkooperation, werden wir vielleicht sogar eine Liga oder gehen wir auf den B2B-Markt und ja, nehmen mehr den Arbeitgeber in die Verantwortung. Und wir haben uns dann ganz bewusst gegen DiGA entschieden, Weg DiGA, aus zwei Gründen. Also der erste Grund, und das ist auch das entscheidende Kriterium, eine DiGA zeichnet sich ja dadurch aus, dass man ein rein digitales Produkt ist. Das heißt, der menschliche Anteil sollte eigentlich gar nicht gegeben sein. Ich glaube, es wird zu 5 bis 10% menschliche Interaktion überhaupt nur toleriert. Und damit waren wir dann eigentlich schon ziemlich raus, weil wir halt gesagt haben, wenn man wirklich tief gehen will in der Unterstützung und richtig effektiv sein möchte, braucht es unserer Meinung nach die menschliche Interaktion in den Gruppen und auch in den Einzelgesprächen. Somit hätten wir uns schon gar nicht für die DiGA qualifiziert, aber darüber hinaus würde ich sagen, hatten wir in gewisser Weise auch das Glück, dass wir eben am Markt waren zu einem Zeitpunkt, als es die DiGA schon so ein paar Jahre gab. Und wir haben halt mitbekommen, dass die DiGA natürlich einfach den Weg deutlich erschwert und verlängert und dass viele Startups, die in dem Bereich sind, seit sie eine DiGA sind, extrem lange brauchen, um sich weiter zu verändern und weiterzuentwickeln. Und das wollten wir uns zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht nehmen, weil wir gesagt haben, wir möchten erstmal noch besser verstehen, was ist denn das Produkt, das wirklich gut funktioniert. Und wenn wir jetzt schon zu viel Regulatorik entsprechen müssten, dann können wir das nicht, dann können wir das nicht richtig abdecken.
Ja, okay. Klingt plausibel und komplett nachvollziehbar und vor allem auch die Zyklen im DiGA-Verfahren und in der Zulassung, ne, die sind, glaube ich, auch hinreichend bekannt. Die sind ja auch nicht gerade die kürzesten. Das ist ja auch sicherlich ein Thema.
Ja, ne? Und für manche Produkte ist es genau der richtige Weg, aber für unsere Lösung hat es sich einfach nicht so angeboten.
Okay. Wobei, dann würde sich die Frage daraus ergeben, okay, DiGA nein, B2B, Paragraph 20 dann auch nicht. Vielleicht da die Frage, wo seht ihr euch dann tatsächlich persönlich als like-minded und wo siehst du like-minded? Wo würdest du einordnen?
Also es ist schon so, dass wir immer verstärkter in die Richtung BGM gehen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, Matthias, gibt es eben nur einen Teil unserer Formate, der aktuell unter den klassischen Präventionsleitfaden fällt. Zum Beispiel unsere Kurse, die wir anbieten oder auch Vortragsreihen. Und es gibt eben einen großen Teil, der da aktuell nicht drunter fallen würde, wie zum Beispiel auch Einzelcoachings. Und wir positionieren uns als like-minded dennoch sehr stark in dieser Präventionsseite und als BGM, also als Teillösung des übergeordneten BGMs sozusagen. Das heißt, auch wenn wir jetzt mit Kunden sprechen in Deutschland, mit Unternehmen, dann sprechen wir häufig auch mit BGM-Verantwortlichen und erarbeiten gemeinsam, welchen Teil und welche Rolle like-minded in der übergeordneten BGM-Strategie spielt. Denn auch hier begegnet uns jedenfalls eine immer größere Nachfrage nach, ich sage jetzt mal, intensiveren Angeboten, wo auch Unternehmen ganz klar sagen, der eine Gesundheitstag oder der eine Vortrag zum Thema Burnout-Prävention, der ist schön, aber der reicht nicht mehr. Und das ist genau der Moment, wo wir ins Spiel kommen und wo Arbeitgeber immer mehr bereit sind, auch wirklich selbst zu investieren und zu sagen, ich möchte meinen Mitarbeitenden mehr Unterstützung geben.
Okay, verstanden. In dem Kontext vielleicht noch eine abschließende Frage, was die Regulation angeht. War mal kurz auch die Überlegung, in Richtung der Kassen zu gehen, Selektivverträge zu machen? Das war das auch mal so eine Überlegung in dem ganzen Konstrukt?
Definitiv, wobei es eben nachgelagert ist, weil für uns eben der erste Weg jetzt erstmal war, an Unternehmen heranzugehen. Und was wir gerade eher machen, ist über Kooperationen mit betrieblichen Krankenversicherungen nachzudenken. Und da zu schauen, wie macht es Sinn, wie wir uns da gegenseitig ergänzen, welcher Teil kann vielleicht von einer BKV mit übernommen werden. Und was ich da gerade erlebe, und ich meine, am Ende des Tages bist du da mehr Experte, als wir es sind, zeigt es uns gerade eher, dass ein Wandel auch stattfindet. Also dass auch das Thema BKV oder generell, wie sind BKVen aufgesetzt, sich immer weiter verändert und weiterentwickelt. Und mentale Gesundheit ein wichtiger Baustein daran wird.
Ja, absolut. Also kann ich dir nur zustimmen, wenn ich überlege, seit wann BKV, also betriebliche Krankenversicherung, schon auf dem Markt sind und hat sich nie durchgesetzt. Ja. Da findet es tatsächlich gewisse Dynamik hat stattgefunden in dem Markt, was ich sehr positiv finde, absolut. Also von dem her kann ich auch komplett nachvollziehen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Also ihr seid im B2B unterwegs, ihr geht auf die Unternehmen zu. Vielleicht kannst du da vielleicht ein bisschen mal einen Einblick geben, wie das dann funktioniert. Ihr sprecht mit Firmen, ihr sprecht mit BGM-Verantwortlichen, kommt dann vielleicht auch oftmals so, na, ihr seid, ich sage jetzt mal, eine EAP, ihr seid in gesundheitspsychische Gefährdung eher so einzuordnen, wird das auch verwechselt, weil ich habe so, also aus meiner Wahrnehmung manchmal das Gefühl, dass auch nicht wirklich klar ist, wo ist jetzt der Schnitt zwischen Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz, ne, solche Themen. Ist das so ein Thema und würdest du es unterstreichen oder sagst du, nee, wir heben uns da komplett ab, wir sind kein ERP, sondern wir sind was anderes?
Super gute Frage. Und vielleicht muss man auch noch hinzufügen, dass wir nicht nur mit BGM-Verantwortlichen sprechen, sondern viel auch mit HR-Verantwortlichen. Ich glaube, das ist uns mal ganz wichtig zu sagen. So, wir werden als Teil der Gesundheitsstrategie definitiv wahrgenommen. Gleichzeitig werden wir aber auch häufig aus Budgettöpfen, also einmal aus BGM-Budgettöpfen, aber teilweise auch aus Benefit-Budgettöpfen bedient. Und ich glaube, das zeigt eigentlich schon ganz gut diese Hybridstellung, die wir eigentlich gerade einnehmen. Weil ich würde sagen, wir sind ein so neues Produkt, eine so neue Lösung am Markt, die es vorher so noch nie gab, dass wir weder als klassisches ERP einsortiert werden, noch als reines Benefit, sondern vielmehr sozusagen eigentlich die Verbindung aus beiden darstellen, weil wir weitergehen als das klassische ERP. Also unser Angebot ist einfach, und ich sage jetzt auch mal, viel intensiver und dementsprechend natürlich auch in einer anderen Preiskategorie. Auf der anderen Seite gibt es halt diesen Benefit-Budget-Shop, wo man ja ganz klar sagt, wir möchten unseren Leuten wirklich bewusst was Gutes tun. Wir möchten in deren Weiterbildung, in deren Education investieren. Und um es ganz ehrlich zu sagen, es gibt noch nicht die ganz klare Zuordnung, sondern ganz häufig werden wir sozusagen in der Mitte von diesen beiden Bereichen wahrgenommen.
Ja, okay. Kann auch komplett nachvollziehbar. Also super Einblicke, danke, dass du die mit uns teilst, weil ich finde das enorm wichtig, weil wir haben halt eine starre Regulation und ne, die beruht auf, was weiß ich, jahrzehntelanger, mehr oder weniger Historie und es verändert sich der Markt so schnell und so dynamisch, wo teilweise, glaube ich, die Regulation oder die Politik gar nicht mehr hinterherkommt, ne, das aufzufangen. Von dem her sind es wichtige Einblicke auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade vielleicht sich mit dem Thema beschäftigen, in die Gründung zu gehen, genau an dem Punkt stehen, wo ihr vor einiger Zeit standet. Okay, also erstmal dafür, Kim, tausend Dank. Jetzt lasst uns mal einen Schritt weitergehen. Jetzt spielen wir mal diesen Fall durch. Ihr habt jetzt einen Arbeitgeber, der arbeitet mit euch zusammen, der implementiert eure Software, also eure Lösung, eure Plattform. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie kommt es beim Mitarbeiter an und wie wirkt es auch am Ende?
Auch das ist wieder eine spannende Frage von, ich glaube, ganz anders als das, was man bisher so kannte. Im Sinne von das klassische ERP, das wird, glaube ich, einfach ausgerollt. Dann gibt es eine E-Mail dazu, hier ist eine Hotline und ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr es braucht. Und da gehen wir schon definitiv ein, wenn nicht gleich drei Schritte weiter als das. Das heißt, für uns ist ganz klar, die Unterstützung des Individuums ist das eine und wir müssen den Einzelnen erreichen. Wir müssen aber auch irgendwie die Kultur und die Organisation mitgestalten und mit weiterentwickeln können, ja, wenn das gewünscht ist. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir visibel in den Unternehmen sind und dass man uns kennt und dass wir irgendwie auch da sind. Und das machen wir ganz am Anfang mit einer sehr großen Kommunikationsstrategie. Sprich, wir sind definitiv mehr als eine E-Mail. Es gibt sogar Kickoffs, unternehmensweite Kickoffs, die veranstaltet werden, wo like-minded vorgestellt wird, in denen wir aber auch grundsätzlich darüber sprechen, was ist mentale Gesundheit eigentlich und wieso investieren wir da rein und warum ist das sinnvoll, das zu nutzen. Und darüber hinaus machen wir sogar Onboardings mit den Führungskräften oder auch nochmal mit den HR-Teams, damit auch die unsere Lösung bis ins Detail verstehen und auch das Thema, also mentale Gesundheit als solches, nochmal verstehen und für sich einordnen können, weil wir merken häufig noch, dass es einfach auch Berührungsängste mit diesem Thema gibt und dass viele auch nicht so richtig wissen, wie spreche ich das an? Was genau bedeutet das eigentlich? Wie kann ich auch meine Mitarbeitenden ansprechen, ohne ihnen vielleicht auf den Schlips zu treten? Also all diese, ich sage jetzt mal, sehr zwischenmenschlichen, feinen Dinge dazwischen, auch die nehmen wir mit und unterstützen dabei, damit die Lösung wirklich ankommt und am Ende jeder in dieser Organisation genau weiß, was eigentlich like-minded ist.
Okay. Und wenn ihr das dann ausrollt, also finde ich also erstmal ganz wichtig, dass ihr so arbeitet in diesen Schritten, weil das sind auch die Erfahrungswerte, die ich in meiner beruflichen Vergangenheit gemacht habe. Es wird ausgerollt, es wird ein Kickoff gemacht, alles super und dann versandet es so schön und dann liegt irgendwo eine Lösung oder es liegen irgendwo irgendwelche Zugänge zu irgendwelchen Lösungen oder Codes ja, werden halt nicht genutzt. Ne? Also, und so wie du auch sagst, finde ich das sehr wichtig, dieses Zwischenmenschliche aufzugreifen, um auch Hemmschwellen einfach abzubauen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern auch. Ne? Das ist immer so dieses Thema, was ja auch immer sehr, sehr heikel ist. Also super guter Ansatz. Wenn man jetzt diese Hürde übersprungen hat, sage ich mal, in dem Prozess weitergeht, dann kann ich mir das so vorstellen, korrigiere mich, dass der Mitarbeiter dann den Zugang bekommt zur Plattform. Und wie funktioniert das dann und welche Optionen hat er dann am Ende des Tages? Wie ist dann der Prozess, wenn es jetzt wirklich beim einzelnen Mitarbeiter oder bei der einzelnen Mitarbeiterin ankommt?
Genau, also jeder bekommt Zugang zu dieser Plattform. Das lösen wir unterschiedlich, manchmal mit Codes, manchmal mit E-Mail-Adressen vom Arbeitgeber und kann sich dann eigenständig auf der Plattform einloggen. Und hier ist auch ganz wichtig, die Nutzung von Like-Minded ist komplett anonym. Das heißt, das Management-Team oder das HR-Team wird niemals wissen, wer in der Organisation eigentlich Like-Minded nutzt. Das ist bei uns komplett anonymisiert abgelegt und wir würden auch niemals Klarnamen oder irgendwelche Personaldaten teilen. Und dann beginnt im Grunde die Journey in der Plattform. Das heißt, ich starte mit einem kurzen Assessment. Da kann ich Fragen beantworten zu dem, wie es mir gerade geht, was meine Themen sind. Und auf Basis dieses Assessments am Anfang bekomme ich dann personalisierte Empfehlungen von Like-Minded vorgeschlagen. Das heißt, wir schlagen dann zum Beispiel vor, mit welchem Psychologen man sprechen könnte. Wir schlagen auch vor, welche Gruppenformate sich eignen oder auch welche Übungen aus der Mediathek relevant für diese Person sein können. Und dann kann die Person eigenständig loslegen und sich in der Plattform sozusagen umschauen und entweder den Empfehlungen folgen oder auch ganz eigenständig Formate auswählen. Und meistens ist es dann eben genau so, dass die Personen häufig mit einem niedrigschwelligen Angebot starten. Also viele klicken sich auch erstmal in der Mediathek rum, nutzen einige der Übungen, machen dann vielleicht mal bei einem Vortrag mit. Und dann geht es eher in die intensiveren Formate als nächster Schritt, dass sie ein Einzelgespräch machen oder in Gruppen, eine Kleingruppensession mitmachen. Und meistens ist es so, spätestens dann sind sie hooked. Das ist das Schöne. Also da kriegen wir immer sehr schönes, positives Feedback. Und die meisten Nutzer bleiben dann auch am Ball. Also da hat man wirklich so Zyklen, die man sieht. Die meisten nutzen uns dann für eine Zeit sehr intensiv. Dann gibt es auch mal ein paar Monate, wo eher wieder ein bisschen Pause ist. Und das ist ja auch ganz normal, weil wir Menschen haben ja nicht ständig Themen, die wir besprechen müssen.
Klar.
Und dann kommen sie aber häufig wieder. Und das ist auch genau das, wie wir Like-Minded positionieren. Letztlich wie eine Art Companion, wie eine Art Begleiter für alles rund um das Thema Mental Wellbeing und mentale Gesundheit.
Ja, also auch wieder kann ich nur unterstreichen, ne? Es gibt mal Hoch und Tiefs, ne? Unterschiedliche Lebensphasen, auch das ist komplett nachvollziehbar. Vielleicht in dem Kontext noch die Frage, du hast jetzt gerade das Thema 1-zu-1-Coachings erwähnt, weil das ist ja auch jetzt mal außerhalb eurer Lösung immer ein Riesenthema, Zugang zu Fachleuten in dem Segment. Das heißt, man kann sich das schon auch vorstellen, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, in 1-zu-1, in ein kurzfristiges, ich sage jetzt mal Coaching, ein kurzfristiges Gespräch einzutauchen mit einem Experten und sich da eine erste Meinung, eine erste Hilfestellung geben zu lassen.
Genauso ist es. Also wir haben, habe ich auch vorhin ja gesagt, arbeiten mit unterschiedlichen Profilen an Psychologen, also sowohl psychologische Psychotherapeuten, die dann auch für klinische Themen geschult sind, als auch psychologische Coaches. Und unser Empfehlungsalgorithmus, der gibt dir dann auch vor, mit wem du am besten sprechen kannst. Das heißt, wenn wir quasi schon erkennen, handelt sich vielleicht doch eher um Burnout-Symptomatik, dann empfehlen wir immer den psychologischen Psychotherapeut, sodass die Person sozusagen direkt bei der richtigen Stelle ist. Und dann haben wir, sage ich mal, so eine Art, ja, Prozess im Hintergrund, der auch Notfälle angeht. Sprich, es gibt natürlich immer mal wieder Fälle, wo Menschen einfach schon sehr, sehr stark an der Grenze sind und wo sie eigentlich darüber hinaus eine langjährige Psychotherapie brauchen und die Plattform alleine und das Kontingent, was vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt ist, wahrscheinlich nicht reichen wird. Und in solchen Fällen sind unsere Psychotherapeuten dazu angehalten, die Person zu unterstützen, zusätzlich Offline-Unterstützung zu finden, weil wir ganz klar sagen, wir werden nicht die Langzeitpsychotherapie ersetzen. Das ist nicht unser Steckenpferd.
Okay, aber auch ein wichtiger Punkt, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist ja oftmals die Frage, ne? Also es ist halt dann ab einem gewissen Punkt endet ja eure Expertise, sage ich jetzt mal, und dann würde der Mitarbeiter alleine gelassen. Und auch da gibt es Hilfestellung, finde ich ganz wichtig, diese Brücke zu bauen für den Mitarbeiter, weil dann tatsächlich viele auch was ich so aus meiner Erfahrung gesehen habe, immer überfordert sind, auch tatsächlich mit anderen Themen belastet sind. Finde ich auch super, also auch weitergedacht. Ein Thema, oder eine Frage, die mir jetzt eingefallen ist in dem Kontext ist, es wird ausgerollt in den Arbeitgeber und was ich immer wahrnehme, ist oftmals das Problem oder das Thema und die Problematik, dass die Mitarbeiter dann das über private Endgeräte nutzen müssen. Ist das eine Hemmschwelle oder sagst du, das ist eigentlich in eurer Wahrnehmung und in den Feedbacks, wo ihr bekommt, keine Schwierigkeit, weil wie gesagt, nicht jeder hat ja im Betrieb unter Umständen ein Firmenhandy und kann sich die Lösung runterladen.
Das ist gar kein Problem, weil unsere Lösung ist derzeit eine Web-App, die einfach per URL-Link abrufbar ist. Und es ist sogar eher ein Vorteil, weil in dem Moment, wo die Nutzer sich das tatsächlich auf ihrem Endgerät zu Hause anschauen können, ist die Hemmschwelle nochmal niedriger, weil sie in ihrem privaten Umfeld und Bereich sind. Also das nehmen wir gar nicht als Hemmschwelle wahr, sondern eher in die andere Richtung. Gerade weil es so ein stigmatisiertes Thema ist, das möchten viele gar nicht unbedingt mit dem Arbeitslaptop auf der Arbeit angehen.
Ja, okay. Aber auch gut zu wissen, weil das sind ja die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Aber wenn ihr sagt, gar keine Schwierigkeit, gar keine Hürde, ist das ja perfekt. Lass uns jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir so einen kleinen Ausblick wagen. Jetzt hat der Arbeitgeber das installiert und du hast vorhin gesagt, das Einsatz, was mir hängen geblieben ist, ist komplett anonymisiert, es fließen keine Daten zurück. Aber ein Arbeitgeber, der bei euch, also der investiert, Gelder investiert, das zur Verfügung stellt, erwartet ja eine Art, ne, Return of Invest am Ende des Tages. Jetzt mal unabhängig davon, dass der Mitarbeiter, dass dem geholfen wird und das sicherlich unbezahlbar ist, am Ende des Tages, ja. Wie stellt ihr das sicher? Wie messt ihr das? Wie stellt ihr die Nachhaltigkeit sicher? Also diese Kennzahlen, wie schafft ihr das?
Super wichtiger Punkt und auch absolut valide. Natürlich wollen die Unternehmen wissen, in was investieren wir denn da jetzt eigentlich unser Geld? Bringt das denn was für uns wirtschaftlich auch gesehen? Und wirtschaftlich gesehen bedeutet dann für die Unternehmen meistens, wir sind glücklich, wenn unsere Mitarbeitenden aufgrund einer solchen Lösung besser unterstützt werden, vielleicht resilienter werden oder Krankheitsausfälle reduziert werden können, vorgebeugt werden können, verkürzt werden können, ja. Und genau diese KPIs halten wir auch nach. Das heißt, was wir machen anonymisierte Umfragen und auch Erhebungen. Wir haben jetzt beispielsweise zuletzt eine anonymisierte Erhebung mit der FU Berlin gemeinsam gemacht, also quasi mit einer dritten objektiven Instanz, wo wir über einen gewissen Zeitraum hinweg Nutzer von unserer Plattform begleitet haben und noch eine Kontrollgruppe hatten von den Nichtnutzern, um da wirklich KPIs zu erheben, wie zum Beispiel Burnout-Symptome, mentales Wohlbefinden selbst eingeschätzt ist, aber auch sowas wie Turnover-Intention, also Kündigungsabsicht von Mitarbeitenden. Wie fühlen sie sich verbunden nach der Nutzung oder vor der Nutzung oder durch gar keine Nutzung der Lösung? Und das ist extrem spannend. Da hier haben wir auch echt signifikante Effekte rausbekommen, auf die wir sehr stolz sind und die wir aber eben genauso auch vorhergesagt haben. Also mit einer solchen Lösung können Burnout-Symptome signifikant reduziert werden. Das Wohlbefinden kann signifikant gesteigert werden. Und was eben besonders spannend ist, die meisten fühlen sich danach verbundener mit dem Arbeitgeber und es ist für sie ein Grund, bei dem Arbeitgeber zu bleiben. Was natürlich gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und Arbeitgeberattraktivität, die immer wichtiger wird, ein enorm wichtiges KPI ist. Und das wollen die Unternehmen auch von uns sehen. Darüber hinaus gibt es, ich sage jetzt mal, weichere Faktoren, nicht weicher ist eigentlich das falsche Wort, aber simplere KPIs, wie zum Beispiel die Nutzungsrate. Also das fragen uns die Unternehmen natürlich auch, wie viele Leute nutzen denn jetzt eigentlich Like-Minded? Und da haben wir ein HR-Dashboard, wo anonymisiert solche Reportings geteilt werden mit dem HR-Team. Da steht dann einfach nur X% eurer Belegschaft nutzen Like-Minded, X% nutzen Gruppensessions oder Einzelformate. Und es werden auch Themen von Gruppenformaten geteilt, also sozusagen der Gruppenworkshop zum Thema Stressmanagement ist besonders beliebt, sodass natürlich das HR-Team in gewisser Weise Aufschluss darüber bekommt, wie die Lösung angenommen wird und welche Themen vielleicht auch gerade die Belegschaft bewegen. Aber mehr als das teilen wir eben nicht, weil wir, wie gesagt, Datensicherheit und Anonymität gewährleisten wollen.
Ja, okay, super, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Auch da wieder sieht man, es zahlt auf unterschiedliche Themenfelder am Ende des Tages ein. Wenn es da irgendwas gibt, Kim, wo du sagst, das kannst du mit uns gerne teilen und mit den Zuhörern, wir packen es in die Shownotes, ne? Gerne, wenn
Ja,
das da
super
einfach,
gerne.
schick es mir einfach zu, wir packen es rein, weil ich glaube, das ist wirklich immer, es ist am Ende des Tages immer eine der wichtigsten Faktoren und der wichtigsten Fragen.
Ist es auch.
In den Firmen, auch in der jetzigen, sagen wir mal, wirtschaftlichen Situation, der Druck auf der einen Seite, finanziell auf der anderen Seite, aber Fachkräftemangel, also hast du ganz, ganz wichtige oder sprech dir ganz wichtige Themenfelder an. Jetzt,
Und ich glaube, was man da auch noch zu sagen muss, dass viele auch nicht wissen, also welchen Einfluss oder worauf eigentlich das Thema mentale Gesundheit alles Einfluss nimmt. Die meisten sagen, ach, das hat was mit Kündigungsabsicht zu tun, das hat was mit der wahrgenommenen Bindung zu tun. Also diesen Zusammenhang ziehen alleine schon viele nicht. Und was auch sehr spannend ist, wir haben ja eine extrem hohe Nutzungsrate bei unseren Unternehmen. Also durchschnittlich 40% der Belegschaft nutzt die Plattform. Und das Spannende ist, dass wir ganz oft natürlich an Unternehmer herantreten, die zunächst sagen, ich weiß gar nicht, ob das bei uns angenommen wird. Und die Nutzungsrate spricht natürlich für sich und es zeigt einfach nochmal, dass dieses Thema mentale Gesundheit häufig so noch doch noch so stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft, dass die Mitarbeitenden das ihren Managern nicht mitteilen werden, dass sie so eine Lösung toll fänden und wirklich nutzen würden, weil es einfach was ist, was man dann doch lieber anonym macht. Und die Nutzungsrate, ja, wie gesagt, spricht da für sich.
Ja, okay. Oh, nochmal spannende Facts. Das bringt mich aber tatsächlich nochmal oder wirft nochmal eine Frage bei mir auf, tatsächlich. Wenn du jetzt mit einer Firma sprichst und die geben euch die Rückmeldung, wir können es gar nicht einschätzen, ob sowas bei uns im Unternehmen überhaupt erfolgreich ist. Wie holt ihr dann da die Arbeitgeber ab? Also macht ihr da eine Umfrage oder wie handelt ihr das und überzeugt ihr davon? Weil dann wissen sie ja de facto nicht, was die Belegschaft also braucht. Das heißt, die Kommunikation ist ja irgendwo ein bisschen holprig im Unternehmen, um das mal so auszudrücken.
Super gute Frage. Und in dem Moment, wo wir sowas hören, dass jemand sagt, ja, wir wissen gar nicht, ob wir sowas brauchen oder ob das genutzt wird, gehen wir erstmal hin und fragen, was sind denn eigentlich gerade überhaupt eure Themen in der Organisation? Weil bevor wir euch sagen können, ob ihr sowas wie Like-Minded gebrauchen könnt oder ob eure Leute das gut fänden, müssen wir ja erstmal verstehen, was sind eigentlich die Themen, die ihr derzeit in der Belegschaft habt. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir erstmal starten zu schauen, was sind denn die Kernprobleme, die derzeit vorherrschen. Bei manchen ist es tatsächlich Krankheitsausfall. Ja, da ist es dann sehr offensichtlich, dass eine Lösung wie unsere vielleicht helfen kann. Aber bei anderen sind es auch ganz andere Themen. Manchmal ist es wahrgenommener Stress, manchmal ist es ENPS, manchmal ist es wirklich Fluktuationsraten. Und da leiten wir dann erstmal her, was kann Like-Minded denn jetzt eigentlich diesbezüglich für euch lösen? Weil dieses Verständnis besteht, wie gesagt, oft gar nicht, dass dann mentale Gesundheit irgendwas mit diesen KPIs zu tun haben könnte. Und dann wird es etwas individueller, wenn wir erstmal verstanden haben, was sind eigentlich die Themen, die dieses Unternehmen gerade hat und die sie lösen möchten, gehen wir eigentlich sehr individuell mit den einzelnen Unternehmen vor und schauen uns gemeinsam an, wie kriegen wir jetzt eure Leute mit ins Boot. Und ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir haben zum Beispiel einen großen Kunden im produzierenden Gewerbe, ein sehr dezentrales Unternehmen mit vielen Produktionsstätten, also auch viele Non-Desk-Worker, die wir ansprechen müssen. Und da war es zum Beispiel am Anfang so, dass eine große Skepsis auch vom Management-Team bestand, nach dem Motto, wird das denn von denen jemand nutzen und mentale Gesundheit, irgendwie schwieriges Thema. Und da haben wir beispielsweise mit dem Piloten gestartet. Statt 8.000 Mitarbeitende direkt anzusprechen, haben wir uns 200 vorgenommen. Und wir haben sogenannte Wellbeing Officer gemeinsam ausgebildet, die in den einzelnen Produktionsstätten jetzt sozusagen wie so Art Ambassadors fungieren. Und dort das Thema und auch unsere Lösung reinbringen. Und das hat es gebraucht. Also dieser Pilot ging dann 6 Monate und danach war auch das Management wirklich on board, weil die gesagt haben, das kommt an, die Leute sprechen da plötzlich drüber, alle sind Fan, jeder möchte plötzlich Wellbeing Officer werden, was auch immer ihr da macht, lasst uns das weitermachen. Also ich will damit nur sagen, es braucht schon auch unterschiedliche Herangehensweisen, je nach Industrie, je nach Unternehmen und je nach Problematik, die sich auch gerade darstellt.
Ja, okay. Auch da kann ich dir aus meiner Erfahrung tatsächlich nur beipflichten. Wobei jetzt auch da wieder eine Frage aus deiner Antwort sich für mich ergibt. Mit diesen Wellbeing-Managern habt ihr die einfach so rekrutiert? Weil natürlich haben Arbeitgeber ja auch Potenzial in ihren Mitarbeitern für solche Themen, die oft nicht gesehen werden. Oder gab es da tatsächlich jetzt Anreize, um die Leute eben für so eine Position zu gewinnen? Wie habt ihr das gehandelt?
Ja, wir sind da immer auf die Zusammenarbeit mit dem HR-Team angewiesen. Das heißt, das HR-Team waren diejenigen, also wir haben gemeinsam mit dem HR-Team überlegt, was gibt es für verschiedene Ideen und Möglichkeiten, haben uns dann gemeinsam entschieden, dieses Mental Health First Aid Program sozusagen anzubieten, das wir auch anbieten an Kunden. Und die haben dann intern bei sich die Werbetrommel dafür gerührt. Die haben intern dieses Programm ausgeschrieben, teilweise Leute selbst angesprochen, aber haben eben auch eine Bewerbungs Deadline sozusagen rausgegeben, wofür man sich dann bewerben konnte und anmelden konnte. Und dann haben wir diese Programme und Trainings durchlaufen lassen. Und nach dem ersten Durchgang gab es quasi so viel positives Feedback, dass danach automatisch mehr Personen teilnehmen wollten.
Okay, auch spannender Prozess. Ne? Und wie gesagt, da werden dann die Potenziale geschöpft, die eigentlich im Unternehmen vorhanden sind, ne? Mit den eigenen Mitarbeitern.
Genau.
Ja, okay. Jetzt hast
Und es
du.
braucht beide Seiten. Wir können es nicht alleine lösen, sondern wir brauchen immer auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, ja, Fans und Ambassadors, die das Thema mit uns vorantreiben.
Ja, klar, also auch da wieder, du brauchst die Belegschaft, du brauchst den Betriebsrat, du brauchst die Geschäftsleitung, du brauchst sämtliche Ebenen, weil sonst. Wenn ein Rädchen, sagen wir mal, nicht ins andere greift, dann funktioniert das Thema nicht. Also auch das ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so ein kleiner Erfolg mit den Piloten im produzierenden Gewerbe, dezentral, aus meiner Sicht ein sehr schwieriger Kunde, jetzt ohne den zu kennen, ja. Also gerade mit diesen Herausforderungen aus meiner Vergangenheit raus, da kann ich das komplett nachvollziehen. Aber hol uns vielleicht nochmal ab, noch was seit 4 Jahren Markt. Was sind so Erfolge, die ihr jetzt in den letzten 3, 4 Jahren erzielt habt, wo ihr sagt, hey, das sind wir besonders stolz, das sind Meilensteine? Und danach lass uns mal einen Ausblick auf so auf die Zukunft schon like-minded werfen.
Ja, was sind Meilensteine? Also zum einen, ich glaube, letztes Jahr haben wir irgendwann die 100er-Marke geknackt und hatten mehr als 100 Unternehmenskunden im Dachmarkt. Das war für uns natürlich ein riesiger Meilenstein. Und das Spannende daran vor allem ist, dass diese Unternehmen auch aus unterschiedlichsten Industrien und aus unterschiedlichsten Größen kommen, was unserer Meinung nach zeigt, dass mentale Gesundheit sehr industrieagnostisch ist und man nicht sagen kann, es gibt die eine Industrie, die es mehr braucht als die andere. Das war für uns ein sehr, sehr großer Meilenstein. Ein zweiter großer Meilenstein ist für uns auch die Weiterentwicklung unseres Produktes tatsächlich. Also wir arbeiten eben daran, mit Machine Learning diese Personalisierung stetig zu verbessern, weil, ne, größte Mission, die wir als Produkt haben, ist, wir möchten wirklich effektiv sein. Wir möchten eben nicht einfach nur die Tick-in-the-Box-Lösung im Unternehmen sein, die irgendwann keiner mehr nutzt, sondern wir möchten jeden erreichen und wir möchten echten Impact kreieren. Und dafür ist es so wichtig, dass wir unser Produkt stetig weiterentwickeln und richtig gut aufbauen. Und wir haben eben letztes Jahr einen wichtigen Meilenstein für diesen Algorithmus geschafft, wo wir quasi zeigen konnten, dass unser Machine Learning-Algorithmus jetzt schon besser ist als der Rule-Based-Algorithmus. Das ist jetzt sehr technisch, aber das bedeutet auf jeden Fall, dass es richtig ist, in die Machine Learning-Richtung reinzugehen. Und damit lernt dieser Algorithmus. Und damit bauen wir uns natürlich auch einen sogenannten USP auf im Vergleich zu den Wettbewerbern, weil das nichts ist, was man mal eben nachmachen könnte, um damit letztlich das beste Produkt am Markt zu werden.
Okay, das ist eigentlich schon der Ausblick. Ihr wollt irgendwann die führende Lösung im Mental Health Bereich werden in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, im
In
Dachraum,
Europa.
in Europa, im Dachraum. Also das wäre jetzt tatsächlich noch so eine letzte Frage zu like-minded und zu was sind die Zukunftspläne? Also wirklich Next Step, jetzt deutscher Markt, dann Dachraum und dann Europa. Was für ein Zielfenster habt ihr euch da gesetzt?
Genau, also die nächsten 1 bis 1,5 Jahre sind auf jeden Fall Fokus auf den Dachraum. Er ist natürlich auch an sich ein extrem großer Markt und unserer Meinung nach, wir haben uns natürlich die anderen Märkte auch schon angeschaut oder sind auch in Austausch mit anderen Unternehmen in diesen Märkten. Und der Dachmarkt ist mit einer der schwersten oder herausforderndsten Märkte, wenn man so will, ja. Also ich sage jetzt mal, die Kultur, was dieses Thema angeht, die muss hier auf jeden Fall noch mit weiterentwickelt werden. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir haben hier die Expertise, das ist unser Markt, wir kennen den und wir möchten diesen Markt wirklich auch cracken und wir möchten den verstehen. Und wenn wir den einmal gecrackt haben, dann steht der Skalierung danach nicht mehr viel im Wege. Und auch die Expansion dann in weitere europäische Märkte ist dann nicht mehr ganz so schwer, weil man quasi einen der schwersten Märkte schon mal geschafft hat. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören und selbst im Bereich Healthcare gerade gründen in Deutschland unterwegs sind, wissen, wovon ich spreche.
Ja, absolut. Wobei, da würde mich dann in dem Kontext noch deine kurze Einschätzung interessieren. Es wird ja ab 1.1.25 wird es ja ein neues Bundesinstitut für Prävention geben. Glaubst du, dass sich da, also jetzt nicht kurzfristig, aber mittelfristig im Bereich der Prävention einiges ändert und es für euch somit auch leichter wird? Also nicht nur nach diesen starren, ich sage jetzt mal, Paragraph 20 etc. Richtlinien, sondern dass das tatsächlich auch nochmal einen Schub gibt, um für solche innovativen Lösungen offen zu sein?
Ja, definitiv. Also das erhoffen wir uns natürlich und ist meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung auch eine absolut notwendige Entwicklung im deutschen Markt. Warum? Weil was wir jetzt gerade sehen, wenn wir uns das Thema mentale Gesundheit anschauen, wir befinden uns in einer echten Krise. Das heißt, unser Gesundheitssystem kommt mit dem Bedarf und der Nachfrage, zum Beispiel an Psychotherapieleistungen, nicht mehr hinterher. Und natürlich ist der eine Punkt zu sagen, okay, da müssen wir jetzt noch mehr Psychotherapieplätze rausgeben und noch mehr Psychotherapeuten ausbilden. Aber das hat irgendwann ein Ende. Also das ist nicht unendlich skalierbar. Und deswegen ist es natürlich eine klare Schlussfolgerung zu sagen, wir müssen in Prävention investieren, wir müssen in Aufklärung investieren. Und meiner Meinung nach ist genau diese Entwicklung ein Schritt in diese Richtung, die aufzeigt, das wird auch verstanden und es werden mehr Gelder und Unterstützungen für Prävention zur Verfügung gestellt. Und also ganz ehrlich gesprochen, ich glaube, das ist die Zukunft generell von uns Menschen, ja. Wenn wir uns auch anschauen, wie wir mittlerweile auf unsere physische Gesundheit achten. Jeder spricht von Longevity. Der Mensch will gesund altern und ohne Prävention geht das nicht. Von daher ja, wir versprechen uns davon, dass es leichter wird und wir versprechen uns vor allem davon, dass das bedeutet, dass da mehr investiert wird.
Okay, super. Zum Schluss, Kim, vielleicht nochmal wieder zurück zu dir. Nochmal zwei kurze Fragen. Tatsächlich, die erste Frage ist, wie startest du gesund in den Tag, um eben den ganzen Herausforderungen gewachsen zu sein?
Ja, ich hab eine Morning-Routine, auf die ich mich auch jeden Tag freue. Ich versuche immer, mein Handy nicht anzuschauen, also nur den Wecker auszumachen. Und das, was ich dann mache, ist, ich stehe auf und mache mir ein Wasser mit Zitrone. Und dann setze ich mich mit diesem Zitronenwasser hin, mache meine Tageslichtlampe an und schaue erstmal nach draußen. Und das sind so meine ersten 5 Minuten am Tag. Und ja, die liebe ich und die brauche ich auch, um erstmal anzukommen.
Okay, einfach nochmal in sich ein bisschen ruhen, einfach nochmal, bevor der Stress einen abholt. Okay, super, vielen Dank. Und letzte Frage in diesem Zusammenhang ist, und die stellen wir jedem Gast, es gibt ja ganz, ganz viele Mythen im Bereich der Gesundheit. Gibt es einen Mythos, wo du sagst, hey, also da wird es jetzt Zeit, mit diesem Mythos mal aufzuräumen?
Das ist eine gute Frage. Es gibt meiner Meinung nach einige. Und ich glaube, einen, der mich immer wieder beschäftigt und den, glaube ich, viele echt falsch verstehen. Ich glaube, viele glauben, dass man, wenn man erstmal eine psychische Erkrankung hat oder psychische Symptome wie Burnout und Co. hat oder hatte, dass man dann niemals wieder bei 100% oder gar bei 120% sein kann. Und das ist definitiv falsch. Ganz im Gegenteil. Ich selbst habe erlebt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sogar trotz aktueller psychischer Belastung extrem gut ihren Tag meistern und absolute Top-Performer sind. Das heißt, ich glaube, da ganz klar zu verstehen, psychische Erkrankung oder psychische Belastung bedeutet nicht direkt, dass ich dadurch nicht mehr wirklich funktionsfähig bin oder dass ich nicht wieder auf meine 100 und meine 150% kommen kann. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, gerade die Menschen, die sowas mal erlebt haben, sind danach meistens noch leistungsfähiger und resilienter als die, die es nicht erlebt, weil sie genau verstanden haben und kennengelernt haben, wo sind eigentlich meine persönlichen Grenzen. Und wie es ja immer so schön, wie man so schön sagt, wir müssen erstmal durch Schmerz gehen, um wirklich uns persönlich weiterzuentwickeln und um wirklich performant zu werden. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft noch gar nicht so richtig verstanden wurde oder wo immer noch der Mythos besteht, ah, jemand, der irgendwie Burnout hatte oder hat, den kann man sozusagen irgendwie aufs Abstellgleis stellen. Und das ist absolut falsch.
Gut, super. Das lasse ich jetzt einfach so stehen, unkommentiert, finde ich super. Als Schlusssatz. Wichtige Frage natürlich am Ende des Tages. Wenn jetzt Zuhörerinnen fragen, wo sie dich erreichen, wo findet man über Like-Minded, vor allem, also zum einen, wo findet man dich? Und zum anderen, wer sollte sich bei euch melden, neben Unternehmen, ne? Also Geschäftsführer, Entscheider im Bereich Gesundheit?
Also zum einen könnt ihr uns auf unserer ganz normalen Website finden unter www.likeminded.care und könnt da auch direkt mal eine Demo anfragen. Dann wird euch das Produkt in 30 Minuten vorgestellt, dann habt ihr direkt einen Einblick. Und darüber hinaus findet ihr uns auf LinkedIn, also Like-Minded selbst auf LinkedIn und mich auch. Ich selbst bin auch tatsächlich sehr aktiv auf LinkedIn und poste immer wieder über alle möglichen Themen rund um mentale Gesundheit, teile meine persönlichen Tipps, teile Dinge aus der Forschung. Also wenn ihr Lust habt, können wir uns auch sehr gerne auf LinkedIn direkt unter meinem Namen Kimberly Breuer connecten.
Wunderbar. Packen wir auch, wie gesagt, in die Shownotes, liebe Kim. Ich sage danke für aus meiner Sicht ein sehr tolles, informatives und auch ein sehr kurzweiliges Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, deine Erfahrung geteilt hast mit uns. Ja, und ich sage erstmal, ja, vielen lieben Dank und alles Gute.
Danke dir, Matthias. Hat Spaß gemacht und ich bin gespannt auf das Feedback.